Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir schauen heute in Umwelt und Verbraucher ins Erzgebirge und fragen, wie nachhaltig die Atomkraft und der Uranabbau so ist, 30 Jahre nach Schließung der Grube in Bad Schlema. Wir berichten vom Streit um den polnischen Braunkohletagebau Turów und fragen, wie berechtigte Mieter und Mieterinnen den Heizkostenzuschuss beantragen können. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung geht es um die Corona-Sicherheit bei Handwerkern im Haus. Die letzten drei aktiven Atomkraftwerke gehen Ende des Jahres vom Netz. Deutschland verabschiedet sich von der Kernkraft, während die EU-Kommission diese Form der Energiegewinnung wieder aufwertet, indem sie die Atomkraft als nachhaltig einstuft und in die sogenannte EU-Taxonomie aufnimmt. Mit diesem grünen Label sollen Finanzströme wie zum Beispiel EU-Fördergelder gezielt in nachhaltige Technologien gelenkt werden, also auch in den Ausbau der Atomkraft. Einer der größten Kritikpunkte an diesem Nachhaltigkeitssiegel für Atomkraft ist der Umweltschaden, der durch die hochradioaktiven Abfälle nach der Kernspaltung entsteht. Über die Endlagersuche haben wir an dieser Stelle schon oft berichtet. Heute schauen wir ins Erzgebirge, wo die Folgen des Uranabbaus noch immer große Folgekosten und Umweltschäden verursachen. Die Wismut, ein DDR-Staatsbetrieb, war mal einer der größten Uranproduzenten der Welt. Insgesamt förderte die Wismut in Sachsen und auch in Thüringen rund 220 Tonnen Uran für sowjetische Atomwaffen, später auch für die Nutzung in Atomkraftwerken. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz war in einem der einzigen Zentren der Wismut in Bad Schlema im Erzgebirge und hat gefragt, wie es eigentlich um die Sanierung der Bergbauschäden nach 30 Jahren steht.
In einer Vitrine des Uranmuseums in Bad Schlema liegt ein fußballgroßer Brocken. Uranhaltiges Erz, die sogenannte Pechblende.
Es ist aus 1500 Meter Tiefe, Uraninit, Pechblende. Man sieht es hier sehr schön, das glänzt also fast schwarz wie Kohle.
Erzählt Hermann Meinl vom Uranmuseum. Die Schächte in und um Schlema waren einst Kerngebiet der Wismut. Nach 30 Jahren Sanierung ist davon kaum noch etwas zu sehen. Die meisten Bergwerkschächte wurden mit Beton verfüllt, die Stollen mit Grundwasser geflutet, Abraumhalden mit Erde abgedeckt und bepflanzt. Die schwer belasteten Abwasserseen der Aufbereitungsanlagen, etwa bei Seligenstädt in Thüringen, wurden zugeschüttet und versiegelt, ebenso der Tagebau Ronneburg bei Gera. Zum Ende des Jahrzehnts sollen alle Erdarbeiten abgeschlossen sein. Mehr als 7 Milliarden Euro hat die Sanierung bisher gekostet. Bis 2050 sind weitere 2 Milliarden zugesagt. Denn die ehemaligen Urananlagen müssen weiterhin überwacht werden, erklärt Michael Paul, der technische Geschäftsführer der Wismut.
Die mit Abstand aufwendigste Langzeitaufgabe ist die Wasserbehandlung. Sehr häufig eben auch mit der Randbedingung versehen, dass an vielen Standorten nicht klar ist, wie lange diese Behandlung notwendig sein wird.
Das Wasser, was aus den Gruben gepumpt wird und durch die Halden sickert, ist meist mit Schwermetallen kontaminiert, neben Uran auch Radium und Arsen. Die hochgiftigen Stoffe werden chemisch aus dem Wasser gelöst, anschließend als Sondermüll auf Halden gelagert.
Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Diese Reinigungsanlagen, die müssen 24/7 laufen, um sicherzustellen, dass es keine Außenwirkungen gibt, die nicht tolerabel wären.
In Bad Schlema muss auch die Belüftung einiger Stollen weitergehen. Sonst würde sich unterirdisch radioaktives Radongas anreichern und durch die Erde in Kellerräume der Stadt steigen. In Königstein im Elbsandsteingebirge muss weiterhin uranhaltige Flüssigkeit aus dem Boden gepumpt werden. Durch die Wismut fällt also immer noch radioaktives Material an. Und niemand kann sagen, wie lange die Pumpen noch laufen müssen.
Es sind Ewigkeitskosten, die hier zu erwarten sind. Es ist davon auszugehen, dass auch nach 2050 natürlich Kosten auftreten werden und die vom Steuerzahler bezahlt werden.
Sagt Dirk Rübbelke, Professor für Volkswirtschaft und Umweltökonomik an der Bergakademie Freiberg. Und trotz aller Sanierungsmaßnahmen, kleinere Mengen radioaktiver und giftiger Stoffe gelangen weiterhin in die Umwelt. Allerdings reichen die Werte kaum über die natürliche Belastung, beispielsweise durch Arsen, hinaus, sagt Jörg Matschulat, Professor für Geochemie und Geoökologie, ebenfalls an der Bergakademie Freiberg.
Ich würde in dem Zusammenhang das Wort Gefahr gar nicht mehr in den Mund nehmen. Es sind bestimmte Freisetzungsraten da, ja, aber die verschwinden fast im Rauschen, wie man so schön sagt. Das heißt, es ist kein wirkliches Umweltproblem mehr, wo man jetzt massiv drauf fokussieren müsste.
Problematisch sind allerdings manche der tausenden kleinen Schachtanlagen aus der Frühzeit der Wismut, sagt deren technischer Leiter Paul.
Beispielsweise Uranabsetz Teiche, die noch in einer völlig unsanierten Art und Weise vorliegen. Also dort ist die unmittelbare Expositionssituation durchaus beträchtlich.
Aus ökologischer Sicht seien aber auch diese Standorte zu vernachlässigen, sagt der Geochemiker Matschulat.
Das sind kleine Punktquellen an der Oberfläche. Die sind aber tatsächlich nicht dramatischer als andere Altbergbaureste, die wir teilweise ja noch aus dem Mittelalter und sogar noch früher hier im Erzgebirgsraum haben. Das Erzgebirge heißt ja nicht zufällig Erzgebirge. Man könnte das theoretisch alles reinigen, aber der Aufwand wäre absurd hoch, also teuer und vollkommen sinnlos, weil es ist keine Gefährdung, die davon ausgeht.
Eine Herausforderung stellt dagegen der Klimawandel dar. Die sächsischen Wälder leiden unter der langjährigen extremen Trockenheit. Das gefährdet die Abdeckung der ehemaligen Wismuthalden.
An vielen Standorten arbeiten wir mit einer forstlichen Nachnutzung und gehen dort davon aus, dass also so ein Wald durchaus dann auch eine gewisse Schutzwirkung entfaltet, dass also weniger Wasser versickert. Wenn dort die Bäume absterben auf diesen Flächen, dann haben wir ein Problem, mit dem wir umgehen müssten. Also das ist an keinem Standort bisher der Fall, aber das sind natürlich Herausforderungen, denen wir uns widmen müssen.
Insgesamt gilt die Wismutsanierung als Erfolgsgeschichte. Das erkennen auch Umweltgruppen an, die sich teils seit DDR-Zeiten mit den Bergbauschäden beschäftigen. Wismut-Historiker Hermann Meinl stimmt zu.
Wir müssen froh und dankbar sein, das sage ich aus ehrlicher Überzeugung, dass unser Land dazu bereit ist, sich diesen Hinterlassenschaften zu stellen, weil wenn man sich in der Welt umguckt, das nicht unbedingt so üblich ist. Also in anderen Regionen der Welt, wo auch Uran gefördert worden ist. Da sieht es also noch genauso aus wie vor 40 Jahren.
Alexander Moritz berichtete. Und wir bleiben bei den Folgeschäden des Bergbaus, der heute mal wieder den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg beschäftigt. Es geht um die Klage Tschechiens gegen den Ausbau des grenznahen polnischen Braunkohletagebaus Tudow. Tschechien sorgt sich um seine Trinkwasserversorgung und befürchtet Bodenabsenkungen, wenn weiter Braunkohle abgebaut wird. Im Mai hatte der EuGH Polen dann in einer Eilentscheidung angewiesen, den Tagebau vorläufig zu stoppen. Das hat Polen aber ignoriert. Nach Auffassung des zuständigen Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof hatte Polen gegen EU-Recht verstoßen, als es die Genehmigung für den Braunkohletagebau Tudow 2020 ohne eine Umweltprüfung einfach verlängerte. Die Details und den Streit schildert uns Jan Palukat.
500.000 Euro jeden Tag. So viel kostet Polen die Weigerung, die Grube Turów zu schließen, die ein wichtiges Kraftwerk des Landes mit Brennstoff versorgt. Geklagt hatten die Tschechen, die sich wegen der geplanten Ausweitung des Tagebaus gleich hinter der Grenze in Mitleidenschaft gezogen sehen, wegen Lärm- und Schmutzbelastung und Auswirkungen aufs Grundwasser. Tschechien erwirkte beim Europäischen Gerichtshof auch eine einstweilige Schließung der Grube. Doch Warschau weigert sich und bis dato auch, das festgesetzte Zwangsgeld zu überweisen. Was nicht viel bringt, denn Brüssel steht dem Vernehmen nach unmittelbar davor, die aufgelaufene Summe einfach abzuziehen von Überweisungen nach Polen. Und damit nicht genug. 1 Million Euro pro Tag kostet Polen der Weiterbetrieb einer umstrittenen Disziplinarkammer, die gegen Richter vorgeht. Die Menschen in Polen selbst sind geteilter Meinung. Eine Umfrage zeigte, dass es eher Verständnis gibt für Strafen in Sachen Rechtsstaatlichkeit als für die Braunkohle, ein zufälliges Meinungsbild in Warschau. Sie sollen ihre eigenen Bergwerke schließen. In der Region da unten gibt es viele davon und in Polen nur eines. Sie hacken auf Polen herum und ich weiß nicht warum. Ich finde die Strafen richtig, denn wir haben ein Problem mit dem Rechtsstaat. Und die Sache mit Turów hat die polnische Regierung verschlafen. Wir hätten uns mit den Tschechen früher zusammenraufen sollen. Wenn wir sagen, nur wir haben Recht und alle anderen müssen sich uns anpassen, dann haben wir ein Problem. Generell möchte ich keine Strafen zahlen, aber andererseits weiß man in der EU besser, wie es rechtlich aussieht. Denn man hat ja die Aufsicht über die Verträge. In der Rhetorik der PiS-Regierung und nahestehender Medien erscheint die EU zuletzt verstärkt als bösartige fremde Macht. Dass das Land in Wahrheit vollberechtigtes Mitglied ist, wird gern verschwiegen. Kaum ein Wort etwa bei Turów darüber, dass die Tschechen sich belästigt fühlen, aber viel über das angeblich unzumutbare, absurde Urteil weltfremder europäischer Richter. In ganz Polen prangen seit neuestem Großplakate, die für die hohen Energiepreise die EU verantwortlich machen. EU-Klimapolitik gleich hohe Strompreise, heißt es da. Die in allen Umfragen sehr hohen Beliebtheitswerte der EU bröckelten bislang nicht besonders. Und doch gibt es vermehrt Nachdenkliches zum Thema, wie von dieser Passantin. Würde ich heute für den EU-Beitritt abstimmen, würde ich es mir noch mal überlegen. Ich hätte keine große Euphorie jetzt. Es ist zu viel und diese Strafen kann man für alles vermehren. Von der neuen tschechischen Regierung heißt es in Sachen Turów, eine Einigung sei möglich. Offen sei nur noch die Höhe der Entschädigungen und die Frage der Überwachung durch EU-Behörden. Die täglichen Strafzahlungen, die sich auf bald 70 Millionen Euro addiert haben, wären dann obsolet. Tschechien will seine Klage im Falle einer Einigung zurückziehen.
Und scheinbar gibt es inzwischen eine Einigung. Polen und Tschechien haben in ihrem Streit über diesen polnischen Tagebau im grenznahen Turów offenbar eine vorläufige Einigung erzielt. Das berichtet die polnische Nachrichtenagentur PAP, will sich aber auf keine näher bezeichnete Quelle berufen. Das Präsidialamt und auch das Klimaministerium in Warschau waren zunächst auch nicht zu erreichen. Aber diese Einigung, so sie denn wirklich stattgefunden hat, soll vor 20 Minuten erzielt worden sein. Das Hamburger Trinkwasser ist bekannt für seine hohe Qualität. Dabei stammt zumindest ein Teil dieses Trinkwassers gar nicht aus Hamburger Brunnen, sondern fließt durch kilometerlange Rohrleitung aus Niedersachsen, aus der Nordheide, Richtung Hansestadt. Und darüber, wie viel Wasser die Hamburger in Niedersachsen fördern, wird schon seit Mitte der 70er Jahre gestritten, derzeit auch vor Gericht. Worum es bei diesem Streit im Detail geht und welche Rolle der Klimawandel dabei spielt, erklärt unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder.
Schon seit Mitte der 1970er Jahre hat Gerhard Schierhorn einen sehr wachen Blick auf die Brunnenanlagen in der Nordheide. Auf einem Spaziergang durch den Kiefernwald bei Garlsdorf zeigt er einen der Brunnen von Hamburg Wasser, dem Wasserversorger der benachbarten Hansestadt. Eine unscheinbare Anlage, gesichert mit einem 1 Meter hohen Maschendrahtzaun.
Von diesen Förderbrunnen haben wir 38 Stück auf einer Strecke von 20 Kilometer. Deswegen nennt man diese Brunnen dann auch Brunnengalerien, weil sie wie eine Perlenschnur aneinander alle paar hundert Meter ein weiterer Brunnen dann niedergebracht worden ist.
Die Pumpen reichen rund 250 Meter in die Tiefe, saugen das schon sehr reine Grundwasser nach oben und leiten es weiter ins Wasserwerk. Dort werden Eisen und Mangan herausgefiltert.
Dann ist es schon für die Trinkwasserversorgung Hamburgs geeignet und wird dann sozusagen über eine 1 Meter Durchmesserrohrleitung von hier Garlsdorf bis nach Ehesdorf zum Hochbehälter gefördert. Und von Ehesdorf aus wird das Wasser dann in die Stadtteile Harburg und Altona vorwiegend verteilt.
300.000 Hamburgerinnen und Hamburger werden so mit Wasser aus der Nordheide versorgt. Und dagegen hat Gerhard Schierhorn von der Interessengemeinschaft Grundwasserschutz Nordheide, der IGN, auch eigentlich nichts einzuwenden. Problematisch sei aber, dass die Hamburger die Fördermenge erhöhen wollen auf mindestens 16,1 Millionen Kubikmeter pro Jahr, maximal sogar 18,4 Millionen Kubikmeter. Dabei hätte schon die bisherige Fördermenge negative Folgen für einige Gewässer in der Nordheide.
Die Quellgebiete sind besonders sensibel auf Absenkung des Grundwasserspiegels, weil das Wasser, was wir in den Bächen und Flüssen sehen, besteht zu einem bestimmten Bestandteil immer auch aus Grundwasser. Und wenn man diesen Bächen und Flüssen Wasseranteile aus dem Grundwasser abzwackt, dann fallen diese Bäche teilweise trocken, was wir hier in der Nordheide auch schon sehen.
Verstärkt werde dieser Effekt noch durch den Klimawandel und die immer längeren Trockenperioden in den Sommermonaten. Betroffen seien die obere Este und der Weseler Moorbach, die Toppenstädter Aue und die Schmale Aue. Ingo Hannemann, der Geschäftsführer von Hamburg Wasser, sieht die Sache ganz anders. Hannemann zeigt eine der Messstellen des städtischen Unternehmens im niedersächsischen Hanstedt. Ein kleiner grauer Kasten, angebracht auf einer kleinen Brücke über der schmalen Aue.
Wir verschaffen uns mit den Messstellen, die wir haben, einen Überblick über den Zustand der Gewässer, also über die Fließgeschwindigkeit, die Einstauhöhe und können sehen, wenn sich dort gravierende Änderungen vergeben beispielsweise und schaffen uns damit ein Gesamtbild der wasserwirtschaftlichen Situation hier in der Nordheide.
Anhand der von Hamburg Wasser gesammelten Daten könne von größeren Problemen keine Rede sein, sagt Ingo Hannemann.
Es ist keine Tendenz feststellbar, insbesondere auch in Bezug auf die Neubildung, Grundwasserneubildung. Das ist das Grundwasser, das im Winterhalbjahr eben sich neu bildet aufgrund der Niederschläge.
Aber Hannemann räumt ein, an der oberen Este gebe es einen Zusammenhang zwischen dem Trockenfallen und den Grundwasserpumpen von Hamburg Wasser. Dort werde deshalb weniger Wasser aus der Tiefe geholt, an anderer Stelle dafür mehr. Auf die Forderung der Interessengemeinschaft Grundwasserschutz Nordheide, 2 Millionen Kubikmeter weniger Wasser zu entnehmen, will sich Hamburg Wasser nicht einlassen. Immerhin rechnet das Unternehmen in den kommenden 10 bis 15 Jahren mit einem Mehrbedarf von rund 10 Millionen Kubikmetern. Die Idee der IGN, es anderen Städten gleichzutun und Flusswasser anzuzapfen, also die Elbe, diese Idee sei erstens mit hohen Kosten verbunden und zweitens nur langfristig umsetzbar, so Ingo Hannemann von Hamburg Wasser.
Ich würde sowas für die Zukunft nicht grundsätzlich ausschließen, aber sowas wird 10, 15, 20 Jahre dauern, bis man das hat.
Beide Parteien kämpfen seit einem Jahr für ihre Positionen vor Gericht. Hamburg Wasser, weil sie mehr als die genehmigten 16,1 Millionen Kubikmeter aus der Nordheide nach Hamburg pumpen wollen. Und die Interessengemeinschaft Grundwasserschutz, weil sie eine Absenkung der Fördermenge erreichen will. In erster Instanz hatte das Lüneburger Verwaltungsgericht entschieden, es bleibt bei der genehmigten Menge. Wer sich im Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht durchsetzen wird, ist offen.
Axel Schröder berichtete aus Hamburg. Uns ereilt diese aktuelle Meldung: Durch Extremwetter wie Hitzewellen oder Überschwemmungen sind innerhalb von 40 Jahren in Europa mehr als 140.000 Menschen getötet worden. Die verursachten Kosten beliefen sich auf fast 510 Milliarden Euro, heißt es in einer soeben in Kopenhagen veröffentlichten Studie der Europäischen Umweltagentur. Am schlimmsten betroffen war demnach Deutschland mit 42.000 Todesfällen und Kosten von 107 Milliarden Euro. Die Heizkosten belasten die Konten aller Haushalte wegen der gestiegenen Energiepreise. Die Bundesregierung hat deshalb einen Heizkostenzuschuss für Haushalte mit geringem Einkommen beschlossen. Das sind wohngeldberechtigte Mieter und Mieterinnen oder Studentinnen mit BAföG-Anspruch. Wie viel sie bekommen und wie sie diesen Zuschuss überhaupt beantragen können, das erläutert Jörg Münchenberg aus Berlin.
Angesichts der massiv gestiegenen Energiepreise dürften viele den geplanten Heizkostenzuschuss eher als den berühmten Tropfen auf dem heißen Stein bewerten. So lautet ja auch die Einschätzung der Wohlfahrtsverbände und der Verbraucherzentrale Bundesverband. Aber die Bundesregierung rechnet natürlich anders und setzt auf eine schnelle und unbürokratische Entlastung, gerade für einkommensschwache Haushalte. SPD-Bauministerin Clara Geiwitz gestern.
Das dient dazu, das Verfahren maximal zu beschleunigen, sodass schon im Sommer das Geld bei den Wohngeldempfängern aufs Konto kommen kann.
Genauer bis zum 1. Juni soll der Heizkostenzuschuss im Gesetzblatt stehen. Erst dann kann auch Geld fließen. Bislang ist vorgesehen, dass Wohngeldempfänger, die alleine wohnen, einmalig 135 Euro erhalten. Für einen Zwei-Personen-Haushalt sind es dann 175 Euro und für jede zusätzliche Person im Haushalt noch einmal 35 Euro extra. Diese Bezugsgruppe, rund 1,6 Millionen Personen, muss da nicht extra einen Antrag stellen, sondern das Geld fließt sozusagen automatisch aufs Konto. Ausdrücklich heißt es dazu aus dem Bauministerium, dass der einmalige Heizkostenzuschlag für dieses Jahr nicht auf andere Sozialleistungen angerechnet wird. Aber auch Auszubildende und Studenten sollen unterstützt werden, zumindest solche, die schon jetzt vom Staat gefördert werden, Bauministerin Geiwitz.
Werden auch profitieren 370.000 Empfänger von BAföG. Daneben gibt es ja auch noch das Aufstiegs-BAföG und eine Berufsausbildungsbeihilfe, die ausgezahlt wird für Azubis mit einem eigenen Haushalt und einem sehr geringen Einkommen.
Diese Personengruppe kann auf einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 115 Euro hoffen. Und er gilt für diejenigen, die mindestens einen Monat im Zeitraum von Oktober 2021 bis März 2022 BAföG, Berufsbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld erhalten haben. Anders als bei den Wohngeldempfängern muss hier jedoch ein Antrag gestellt werden. Die zuständigen Ämter werden jedoch noch festgelegt. Der Antrag kann dann frühestens vom 1. Juni an eingereicht werden. Antragsschluss ist der 31. Dezember 2022. Allerdings bekommen nur solche BAföG-Empfänger einen Heizkostenzuschuss, wenn sie nicht mehr bei ihren Eltern wohnen. Ein Nachweis über Heizkosten und Miete muss jedoch nicht erbracht werden. Soweit das Vorhaben, das aber noch einmal nachjustiert werden könnte, hofft zumindest der Energieexperte Thomas Engelke von der Verbraucherzentrale Bundesverband.
Es wird ja jetzt noch das parlamentarische Verfahren stattfinden und da wird sich der Verbraucherzentrale Bundesverband einbringen, dahingehend, dass wir wirklich mindestens 500 Euro sehen oder vielleicht auch noch mehr.
Immerhin hat gestern auch die Bundesregierung nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass es angesichts der hohen Energiepreise weitere Entlastungen für die Verbraucher geben könnte.
Jörg Münchenberg berichtete aus Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mit den Corona-Schutzmaßnahmen im Lockdown Anfang 2021 wurde geregelt, dass Handwerker wie Elektriker oder Installateure weiter beschäftigt werden dürfen. Damals und bis heute gehören die Einhaltung des Mindestabstandes und das Tragen von Masken zu den wenigen vorgeschriebenen Maßnahmen. Doch was tun, wenn Handwerkerinnen und Handwerker ohne Maske erscheinen oder sich Abstände auch einfach nicht einhalten lassen? Annette Eversberg ist diesen Fragen im Verbrauchertipp nachgegangen.
Streit kann deshalb schon entstehen, weil der Gesetzgeber bei den Corona-Schutzmaßnahmen für das Handwerk nicht für Klarheit gesorgt hat. Verbraucherinnen und Verbraucher berufen sich auf den Infektionsschutz. Handwerkerinnen und Handwerker stützen sich gleich auf ein ganzes Regelwerk von Bestimmungen. Sabine Schönewald, Juristin bei der Handwerkskammer Köln.
Das Infektionsschutzgesetz gibt den Rahmen vor. Das Arbeitsschutzgesetz ist auch ganz wichtig. Da gibt es dann Arbeitsschutzregeln, es gibt Arbeitsschutzstandards und dann gibt es von den einzelnen Berufsgenossenschaften auch nochmal branchenspezifische Vorgaben. Und je nach Branche kommen dann auch nochmal einzelne Konkretisierungen dazu.
Auch die für das Handwerk geltende SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung hilft nicht viel weiter, denn sie regelt die Arbeit im Betrieb, nicht aber in der Privatwohnung. Schickt man den Handwerker wieder weg, weil er ohne Maske erscheint, dann ist die Frage, wer trägt die Kosten für die Anfahrt? Verlangt man, dass wegen des Infektionsschutzes nur ein Monteur in die Wohnung kommt, kann der Betrieb dies verweigern. Eben weil es dafür keine verbindliche gesetzliche Vorgabe gibt. Der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist das nicht genug. Sie hat Handwerksbetrieben Empfehlungen für die Arbeit beim Kunden gegeben, an denen sich auch Kundinnen und Kunden orientieren können. Sprecher Christian Sprotte von der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro rät dem einzelnen Handwerker, Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten.
Empfehlenswert ist eine FFP2-Maske. Desinfektionsmittel ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil man natürlich nicht weiß, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt, die Hände zu waschen.
Masken tragen wird natürlich auch von Kundinnen und Kunden erwartet. Einzelfahrten des Handwerkers auf dem Weg zum Kunden, Abstand halten, Verzicht auf das Gegenzeichnen des Stundenzettels sind weitere Maßnahmen, die dem Infektionsschutz von Monteuren und ihren Auftraggebern in einer Privatwohnung dienen. Auch ob ein Monteur alleine oder zu zweit arbeitet. Deshalb empfiehlt Christian Sprotte aus der Sicht der Berufsgenossenschaften.
Je weniger Personen da involviert sind, desto besser. Wenn die Arbeiten von einem ausgeführt werden können, dann ist es empfehlenswert, wenn das auch nur einer macht.
Anlass zum Streit gibt es immer wieder, wenn Handwerksbetriebe die Kosten für Masken, Desinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe auf Kundinnen und Kunden abwälzen wollen. Sabine Schönewald meint,
wenn man davon ausgeht, dass eine Maßnahme nicht allein dem eigenen Arbeitsschutz dient, das wird man auch dem Kunden in Rechnung stellen können. Ja.
Dem widerspricht die Juristin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Caroline Semmler. Denn sowohl die Infektionsschutzmaßnahmen vor Ort in der Privatwohnung als auch die Abrechnung von Hygienemaßnahmen müssen grundsätzlich vereinbart worden sein, ehe man den Auftrag erteilt, so Caroline Semmler.
Deswegen ist es immer sehr, sehr wichtig, dass Sie vor Vertragsschluss sich das Angebot, was Sie bekommen, genau durchlesen und sich jede Position auch genau ansehen, um nicht im Nachhinein bei der Rechnung überrascht zu werden.
Grundsätzlich gilt für beide Seiten, betont auch Christian Sprotte.
Das ist ein Vertragsverhältnis und zu welchen Bedingungen das ausgefüllt wird, das müssen die im Vorweg miteinander klären.
Insofern rät Verbraucherschützerin Caroline Semmler.
Wenn vorher jetzt gar nichts vereinbart wurde, weder im Vertrag oder im Angebot oder auch nicht über die Masken und Desinfektionsmittel gesprochen wurde, dann kann der Handwerker Ihnen die Kosten nach unserer Ansicht nicht nachträglich zusätzlich in Rechnung stellen.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Christoph Heinemann mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um das dritte Treffen beim Synodalen Weg und die Frage nach der Reformbewegung in der katholischen Kirche. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.